Deutschlandfunk. Freistil.
Als Geschichte einer Leidenschaft, so will der Autor Jürgen M. Thie sein nun folgendes Hörstück verstanden wissen, in dem sich das Schachspiel in all seinen kulturgeschichtlichen Facetten widerspiegelt. Vom schnellen Brüter am Brett bis zum Hightech-Computer. Vom Bauhaus-Schach und Schachdesign bis zum Schlagabtausch auf Bühne und in Büchern, auf Leinwand und Turnierparkett. Hören Sie die Sendung Zug um Zug oder Die Schule des Schweigens. Die Wiederholung einer Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahre 2005.
I could teach you chess. Hmm?
Ein Mensch, was kein Schach spielt, ist kein Mensch. Im Schach sitzt die Intelligenz, sage ich. Ich mache sie aufmerksam. Ich hab's allein gelernt, nicht aus dem Buch. Was glauben Sie, wer hier der Meister ist vom ganzen Lokal? Der Meister heißt Fischerle und sitzt am selben Tisch wie Sie.
Fischerle genoss, dank seiner Eigenschaft als verkanntes Schachgenie, ein großes Vorrecht. Im Stammlokal durfte er alle abgedruckten Schachpartien aus den Blättern herausschneiden und behalten. Fischerle hob aber die quadratischen Papierchen gar nicht auf. Er zerriss sie in winzige Stücke und warf sie mit Abscheu ins Klosett. Er lebte immer in Höllenängsten, jemand könnte nach einer Partie mit ihm verlangen.
In den letzten Tagen vor dem großen Turnier hat sich alle Welt gefragt, ob er überhaupt erscheint. Ein Flugzeug nach dem anderen musste auf ihn warten, während er irgendwo eingeschlafen war oder mit einem Sandwich in der Hand im Park spazieren ging. Henry Kissinger hat ihn angerufen und ihn gebeten, für die Ehre seines Vaterlandes anzutreten. Kurz nachdem er angekommen war, hat er die Isländer schon beleidigt. Ihr Land sei ziemlich primitiv, weil es dort keine Bowlingbahn gibt. Er beklagte sich über die vielen Kameras, die Lampen, über die Tische und Stühle und über den schlechten Kontrast der Schachbrettfelder. Die Aussicht von seinem Hotelzimmer aus war ihm zu schön. Natürlich hatte nichts von all dem direkt was mit Schach zu tun. Oder vielleicht doch? Wenn er gewinnt, ist er der erste amerikanische Schachweltmeister der Geschichte. Aber wenn er verliert, bleibt er eine gescheiterte Existenz aus Brooklyn.
Check. If you do that, that's mate.
Nach dem 40. Zug bei der 21. Partie gibt sich Spassky geschlagen. Damit ist alles entschieden. Und Fischer kommt als Held nach Amerika zurück. Er hatte vor aller Welt geprahlt, dass er den Russen besiegt. Und er hat es geschafft. Jetzt bekam er so viel Geld wie ein Schwergewichtsboxer. Von Königen und berühmten Politikern wurde er zum Essen eingeladen. Und dann gelang Bobby Fischer ein Schachzug, mit dem keiner je gerechnet hätte. Er verschwand.
Die Schule des Schweigens.
Es ist still auf der Kasbah. Ich erreichte einen Zustand, in dem die Figuren nicht mehr bedeutend, sondern sinnvoll sind. Sie werden eigenmächtig. Der simple Bauer verwandelt sich in den Feldherrn, der Marschallstab wird sichtbar, den er im Tornister trug. Die Materie verdichtet sich. Statt des Chaos herrscht eine unbarmherzige Ordnung.
Das Schachspiel wird zwischen zwei Gegnern auf einer quadratischen Fläche, dem Schachbrett, mittels Bewegung von Schachsteinen gespielt. Bei Spielbeginn verfügt der eine Spieler über 16 helle, weiße Steine, der andere über 16 dunkle, schwarze Steine. Diese Steine sind die folgenden: ein König, eine Dame, zwei Türme, zwei Läufer, zwei Springer und acht Bauern. Der Führer der weißen Steine hat mit der Partie zu beginnen. Wird ein Stein auf einen von einem.
Beim deterministischen Schachspiel sitzen sich zwei vollkommene Schachspieler gegenüber. Zwei starre und sture Göttergötzen der Urwelt etwa. Oder das gute und das schlechte Prinzip. Oder alter und neuer Zeitgeist. Oder die alte und neue Klasse. Oder zwei vollkommene Computer, die miteinander kämpfen. Die Menschen sind bloß Schachfiguren.
Man könnte eine Partie Schach spielen, die Augen ohne Augenlider zudrücken und auf ein Klopfen an die Tür warten.
Mensch, könnte ich diesen Springerzug gebrauchen. Grünstein-Springerzug. Immer wenn ich Spanisch spiele, die spanische Eröffnung, fällt mir Grünstein ein. Bloß nicht dieser Zug. Der wusste einen Zug, durch den Schwarz gewinnt, bevor es noch richtig losgeht. Glaubt mir keiner. Ja, das könnte übrigens jemand bezeugen. Und zwar ein Grieche. Der saß auch in diesem Pariser Knast im Sommer 39. Und Grünstein wiederum war von der mörderischen Einbildung befallen, dass er immer so schlachtet. Tag und Nacht hat er Ochsen geschlachtet.
Die Grünstein-Variante. Eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat. Von Wolfgang Kohlhase.
Sag mal, Grünstein, spielst du Schach?
Nein.
Schade, wäre nicht so langweilig. Hast du es noch nie versucht?
Ich habe es nicht gespielt, nie in meinem Leben.
Du könntest es lernen.
Was?
Schach. Ich bring's dir bei. Schach ist ein ernstes Spiel.
Sehen Sie, Herr Lodeck, ich bin schon in einer ernsten Lage ohne Schach.
Es macht natürlich auch Spaß.
Bin ich dazu im Gefängnis, dass die Leute sagen werden, einen Spaß hat er gehabt, der Grünstein im Gefängnis? Und womit wollen Sie überhaupt spielen?
Vorrede.
Meine Damen und Herren.
Einstweilen erhielt das geneigte Publikum eine Frucht meiner Bemühungen, so gut sie unter diesem Himmel gedeihen und reifen konnte. Es ist eine Geschichte und zugleich eine Theorie des Schachspiels. Die Quellen und Kenntnisse, welche dabei benutzt sind, sind von der Beschaffenheit, dass selbige nicht eines jeden Gebrauch und Gewalt finden. Es sind daher auch alle Bücher über die Theorie dieses Spiels, so viel wir deren in neueren Zeiten erhalten haben, mit einem Wirrwarr falscher Vorstellungen und Irrtümer angefüllt, die sich bei den Liebhabern um desto leichter fortpflanzen, je seltener es deren Beruf mit sich bringt, jenen Quellen und Kenntnissen obzuliegen, aus welchen alles dieses geschöpft werden muss. Gleichwohl wird es jedem Liebhaber und Kenner des Schachspiels, besonders auch dem Ungelehrten, angenehm sein, wenn er von der Geschichte dieses feinen, lehrreichen Zeitvertreibs etwas Zuverlässiges erfahren kann.
Schach war erfunden worden, damit sich Menschen mit Genie und praktischer Energie dabei erholen können. Für Menschen, die sich ihrer Verantwortung im Umgang mit anderen bewusst sind. Für Menschen, die sogar in ihren Vergnügungen danach trachten, an die Grenzen ihrer intellektuellen Fähigkeiten zu gehen. Daraus entspringt seine soziale Bedeutsamkeit und seine vollendete Vorzüglichkeit.
Das letzte Mal, da ich Sie sah, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Wie ich von dem Bischof Abschied nahm, saß sie bei ihm. Sie spielten Schach.
Es ist wahr, dieses Spiel ist ein Probierstein des Gehirns. Schach, dem König, Ruiz aus.
Er hätte der elfenbeinerne König sein mögen.
Die besondere Gangart der Steine.
Die besondere Gangart der Steine. Mit Ausnahme der Rochade wird der König von seinem Feld auf ein angrenzendes Feld geführt.
This is your king. He's the most important piece on the board. And he knows it. But his moves are limited. One square at a time. He's weighed down by his own pomp and circumstance. The queen, she's more agile. She's brave and she's cunning. And she can move as far as she likes.
12. Oktober 1913. Ich wurde heute 31 und ich fühle, dass ich nun bereit bin, die letzten Stufen zu nehmen, um Weltmeister zu werden. Allein im letzten Jahr habe ich 5 Hauptturniere gewonnen. Und da ist mein geteilter 1. Platz mit Lasker in St. Petersburg 1909. Es ist fast, als ob eine geheimnisvolle Hand meine Schulter berührt und mich Feinheiten erkennen lässt, von denen ich nicht einmal ahnte, dass sie existieren. Manchmal glaube ich, ich könnte das Endspiel selbst gegen Gott spielen. Wie können Menschen ohne eine Leidenschaft wie das Schachspiel leben, die alles aufzehrt?
Die Schachleidenschaft ergreift mit Vorliebe Menschen im Entwicklungsstadium. Manches ihrer Opfer gibt sie wieder frei, wenn es dem Abitur zustrebt. Manches beseligt und quält sie aber auch ein Leben lang. Nach Bazillenart kommt der Erreger unversehens. Vielleicht während einer harmlosen Schieberei auf dem Brett, vielleicht während der Betrachtung einer Diagrammstellung. Über kurz oder lang wird der Bazillenträger ein wenig wunderlich. Der Blickwinkel, geweitet zum Verständnis der Welt, verengt sich zum Studium des Schachs. Die Schönheit der Kombination leuchtet auf und krampfhaft werden Spielgefährten gesucht.
Schach.
Springer nimmt Läufer.
Schwarzer König G8, H7.
Schwarzer König G8, H7.
Bobby Fischer war 6, als seine Mutter mit ihm und seiner Schwester in ein kleines Apartment nach Brooklyn zog. Sie wohnten direkt bei Abbots Field. Und nachts, wenn der Verkehrslärm schwächer wurde, konnte er die Leute im Stadion jubeln hören. Wenn seine Mutter arbeiten war, hat er mit seiner Schwester gespielt. Monopoly, Backgammon, Schach. Und obwohl sie 5 Jahre älter war als er, ist er bald zu gut für sie gewesen. Für ihn war es viel spannender, gegen sich selbst zu spielen. Er hat sich auf der einen Seite genauso angestrengt wie auf der anderen. Fair gegen sich selbst. Und am Ende war er dann immer der Gewinner.
Check. Mate.
Ah. When did you start to get serious about chess?
I got serious, well, I was always pretty serious about it, you know. But when I was maybe 7.
Als er einmal eine Klassenarbeit zurückbekam, auf der ganz groß ungenügend drunter stand, hat er genauso groß daneben geschrieben: Pech. Er war 14 und hatte schon alle erwachsenen Schachspieler geschlagen, auch die allerbesten. Er wurde Landesmeister und war der Jüngste, den Amerika jemals hatte.
Hast du mal den Namen Aljochin gehört?
Möglich. Aber ich möchte ihn vergessen haben.
Ha. Geschrieben Aljechin. Aber gesprochen Aljochin. Ein Genie, Grünstein. In Nizza hat er gegen 30 Mann gespielt. Simultan, das heißt zugleich. Der hatte die Ruhe so sehr weg, dass er erst mal gar nicht erschienen ist. Er wurde mit der Taxi aus einem Lokal geholt und dann hat er zwei Mädchen mit, wovon ihm eine dauernd auf dem Schoß saß. Ja, ich habe am 28. Brett gesessen. Aber nach 14 Zügen muss ich einen Fehler gemacht haben. Ich danke Ihnen, hat der Jochen zu mir gesagt, wobei er ziemlich nach Schnaps gerochen hat, immerhin. Tja, auch ein Könner wie Rometti aus Italien war im Handumdrehen kaputt.
Ich versuche mir zu überlegen, Herr Ludek, was Sie unternehmen werden mit Ihrem nächsten Zug.
Genau, so ist es richtig. Jeder macht mal einen Fehler, im Spiel wie im Leben. Ja.
Dieses Spiel ist schwierig. Man spielt zwar in einer Welt, die vernünftig ist und in der es kein Schicksal gibt, das mit dem Spieler würfelt. Sie gleicht aber eher einem Labyrinth als einem geordneten Kosmos. Man versucht zu verstehen und zu ordnen und muss bei jedem Zug erkennen, dass die Beschreibung dieser Welt die eigenen Möglichkeiten übersteigt.
Gott rückt den Spieler und dieser den Stein. Aber im Rücken Gottes, welcher Gott beginnt da die Partie? Aus Staub und Zeit und Schlaf und Agonie.
Der Genuss ist archaisch. Man erreicht einen Zustand, in dem die Figuren nicht mehr bedeutend, sondern sinnvoll sind. Sie werden eigenmächtig. Das Schicksal verdichtet sich. Letzthin spielen wir alle immer um Leben und Tod.
Wer bist du?
Ich bin der Tod.
Kommst du mich zu holen?
Ich bin schon lange an deiner Seite gegangen.
Du spielst gern Schach, nicht wahr?
Woher weißt du das?
Ich habe es auf Bildern gesehen, ich habe davon gehört.
Ja, ich bin tatsächlich kein schlechter Schachspieler.
Ich wette, dass du nicht besser spielst als ich. Ich darf am Leben bleiben, bis die Partie zu Ende ist. Wenn ich dich matt setze, bin ich frei.
Hallöchen gegen Bokoljubow. Bokoljubow. Internationales Turnier 1922. DC4 nach C8, SBXD4, L nach C3, BXT, D nach D5.
Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde, als neben uns zwei- oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte. Mein Freund blickte hin und lächelte. Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Centovic. In der Tat erinnerte ich mich noch dieses jungen Weltmeisters und sogar einiger Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften Karriere. Centovic hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst wie Aljechin, Capablanca, Tartakova, Laska, Bogoljugow gestellt.
Siehst du, Grünstein, jedes Feld hat einen Namen. An der einen Seite sind Buchstaben, ne? Und an der anderen Zahlen. Ja? Also hier zum Beispiel ist E 7.
Es ist vielleicht doch zu kompliziert für mich.
Zum Spielen brauchst du es nicht.
Aber Sie wissen es doch, Herr Ludek.
Glaub mir, du brauchst es nicht. Weiße Dame, weißes Feld, schwarze Dame, schwarzes Feld. Wie du die Figuren bewegen musst, habe ich dir erklärt. Also ich fange an. Oh. Und jetzt du. Aha, so. Und jetzt immer abwechseln. Nun mach mal, was du denkst. So. Und jetzt habe ich Schach.
Und was bedeutet es?
Es bedeutet, dass du matt bist. Finito, kaputt.
So schnell?
Keine Angst, den Fehler macht jeder, der lernt. Sieh mal so. Ist ja ganz einfach. Und jetzt zeige ich dir die spanische Eröffnung.
Kleine Philosophie der Passionen. Schach von Roswin Finkenzeller.
Schach hat sich nie dadurch unbeliebt gemacht, dass es mit einer Epoche, einem Stand oder Staat allzu eng verbunden war. Wäre es von einer Modeströmung mitgerissen worden, wäre es bald als unmodern verschrien gewesen. Die Sache mit den Rittern war schon riskant genug, da in der Neuzeit die geistigen Betätigungen des Mittelalters, siehe die Scholastik, mit hochnäsigem Argwohn betrachtet wurden. Der moderne Europäer ist ein wahrer Entwicklungsfetischist. Das 20. Jahrhundert hat auf die Romantik herabgeblickt, diese auf die Aufklärung, diese auf den Barock. Immer muss es weitergehen, immer etwas Neues kommen, weshalb die Anmerkung, dass die Schachregeln ein paar hundert Jahre alt sind, zur Reklame nur wenig taugt. Tatsächlich schätzt, wer dem Schach sich hingibt, nicht dessen ehrwürdiges Alter, sondern dessen ewige Jugend.
Der da zieht so, guck.
Der darf so.
Und der darf über die anderen.
Schenkst du mir den großen
Schach? Und die Bauern ziehen so. Das sind ganz viele. Das ist ein Bauer, das ist ein Bauer.
Alice machte sich allmählich mit dem Gedanken vertraut, dass sie ein Bauer war und dass es bald Zeit für ihren ersten Zug sein würde.
Na sowas, das sieht aus wie ein riesiges Schachbrett. Da ist ein gigantisches Schachspiel im Gange, das über die ganze Welt gespielt wird. Oh, wie gerne wäre ich mit von der Partie.
Also, bei Spielbeginn stehst du auf dem zweiten Feld. Und wenn du auf dem achten Feld bist, dann wirst du Königin.
Die Bühne des Theaters. Das sind die Bretter, die angeblich die Welt bedeuten. Das Schachbrett bedeutet die Welt dagegen nicht. Was kein Mangel ist, sondern ein großes Glück. Weil sonst der Spaß beim Teufel wäre. Das Schachbrett ist eine Enklave, eine Oase der Ordnung, ein Refugium für den menschlichen Geist. Mag es mit Edelsteinen geschmückt oder mit Schmutzflecken besudelt sein, es schlägt den Menschen in einem einzigartigen, unvergleichlichen Bann. Das Spiel dient dazu, uns Erholung zu verschaffen und uns für den Augenblick die Sorgen unseres täglichen Lebens vergessen zu lassen. Das hat nicht etwa ein Kurdirektor gesagt, sondern Capablanca, der Mozart des Schachs, in seinen letzten Schachlektionen.
Shirazi, the Grandmaster's here. What, you come to hustle me, Grandmaster? You come to hustle the hustler? Don't look at my clock. My time is fine. Come on, Grandmaster, show me something. Show me something, Grandmaster. All right. Check to His Majesty. No. Back up. Check yourself before you wreck yourself. You can't have it. Hello. See, yeah, run. That's right, run. Run. Somebody call the police. The man is loitering.
Zusammenfassung der Schachregeln. Wenn auch die Partien von McDonald und de la Bourdonnais zur Instruktion und zur Freude des wahrhaft Studierenden weiterleben werden, wie groß, dachten wir, wäre erst der Gewinn für unsere Schachliteratur, wenn wir der Brillanz Frankreichs und der Analytik Englands die Solidität Deutschlands, die Subtilität Italiens und Originalität Russlands zu gesellen. Einheitlichkeit wäre eine große Hilfe, alle jene theoretischen Unausgegorenheiten auszuräumen, welche im vollendetsten intellektuellen Zeitvertreib, der jemals erfunden wurde, noch verblieben sind.
Sie spielen?
Ein wenig.
Saladin, wie spielst du heute?
Nicht gut.
Nimm diesen Zug zurück.
Warum?
Weil du mit aller Gewalt verlieren willst. Doch dabei finde ich meine Rechnung nicht. Denn außer, dass ein solches Spiel das Unterhaltendste nicht ist, gewann ich immer nicht am meisten mit dir, wenn ich verlor?
Wir kommen ab vom Spiele. Mach ein Ende.
So bleibt es nun denn Schach und Doppelschach.
Ja, freilich, dieses Abschach habe ich nicht gesehen. Dass meine Königin zugleich mit niederwirft.
War dem noch abzuhelfen? Lass sehen.
Nein, nein, nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich.
Wozu sie nehmen? Schach.
Und weiter?
Schach.
Und matt.
Nicht ganz, du ziehst den Springer noch dazwischen.
Du hast gewonnen und Al-Hafi zahlt. Du hattest Schwester nicht zu Unrecht. Ich war zerstreut.
Du warst zerstreut. Und mehr als ich. O Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen?
Die Legenden um die Entstehung des Schachspiels sind schön und ehren die solcherweise ausgezeichneten Völker.
Wolfram Runkel in Schach, Geschichte und Geschichten.
Mit gutem Recht kann man behaupten, dass alle Hochkulturen Asiens, des alten Orients und der Antike einer solchen bedeutenden Leistung für würdig befunden wurden. In mehreren ägyptischen Grabkammern entdeckte man Fresken mit der Darstellung von Pharaonen oder hochgestellten Persönlichkeiten beim Brettspiel mit schachähnlichen Figuren. Genauere Untersuchungen beweisen nur, dass die Abbildungen sich auf Brettspiele beziehen, die nicht zur direkten Ahnenreihe des Schachs gehören können. Die Bretter waren meist von länglichem Format und die Felder in einer Farbe.
Schach.
Lange Zeit lautete die Lieblingsthese der ersten Schachhistoriker, dass die Griechen, vielleicht Palamedes, Erfinder des Schachs gewesen sein.
Das 20. Jahrhundert, so Ernst Struhal in seiner hochgelobten Kunst des Schachspiels.
Das 20. Jahrhundert ist skeptisch geworden, was die Existenz eines Erfinders betrifft. Die Ortsangaben über den Ursprung des Schachspiels schwanken zwischen China, dem Reich der Sassaniden und Indien, wohin die frühen Schöpfungslegenden der arabischen Schriftsteller weisen.
Die Schachgeschichte muss man gemäß der Entwicklung des Spiels in drei klar geschiedene Zeitläufe unterteilen. Die erste Epoche umfasst die Jahrhunderte, in denen sich das Spiel von ähnlichen Brettspielen Indiens und des Orients abzusondern begann und ein eigenes, kompliziertes Regelwerk entstand mit anspruchsvoller Strategie. Eine zweite Phase setzt nach dem Triumph des Spiels in der arabischen Welt bereits in Europa ein. Im Mittelalter war das Schach schon überaus verbreitet. Doch erst seit dem 16. Jahrhundert entstand eine immer anspruchsvollere Schachliteratur. Diese markiert die Entwicklung zum modernen Schach. Die ersten unsterblichen Namen der Schachgeschichte begegnen uns. Damiano, Ruy Lopez und Gioacchino Greco. Von nun an nimmt die Spielstärke der Meister systematisch zu. Schachtheorie wird ihr Studienfach. Die Eröffnungslehre füllt ganze Bücher. Schach erreicht von nun an fast die geistigen Gefilde von Kunst und Wissenschaft. Der erste Höhepunkt dieser Phase wurde mit den Spielern im Pariser Café de la Régence und in den Londoner Clubs erreicht. Der Stern François Philidors ging auf. Die letzte Phase der Spielentwicklung mündet im Großmeisterschach. Sie setzt ein mit dem internationalen Turnier 1851 in London und bestimmt noch unsere Gegenwart.
Guten Abend, Sir.
Unwillkürlich wandten wir uns alle um. Ein Herr von etwa 45 Jahren, dessen schmales, scharfes Gesicht mir schon vor dem auf der Deckpromenade durch seine merkwürdige, fast kreidige Blässe aufgefallen war, musste in den letzten Minuten, indes wir unsere ganze Aufmerksamkeit dem Problem zuwandten, zu uns getreten sein. Hastig fügte er unseren Blick spürend hinzu.
Wenn Sie jetzt eine Dame machen, schlägt er Sie sofort mit dem Läufer C1. Sie nehmen mit dem Springer zurück. Aber inzwischen geht er mit seinem Freibauern auf D7, bedroht Ihren Turm. Und auch wenn Sie mit dem Springer Schach sagen, verlieren Sie und sind nach 9 bis 10 Zügen erledigt.
Die Welt als Wille und Vorstellung.
Jetzt sage ich Ihnen Schach.
Ja, du sagst Schach? Da stelle ich den Turm vor.
Dann lasse ich springen das schöne Pferd. Ist wieder Schach.
Tatsächlich.
Und wenn Sie rücken nach vorn, ist wieder Schach.
Ja. Also wie hast du das gemacht, Gunther?
Ja, ich weiß nicht, Herr Lodek. Ich überlege und überlege, die Figuren tanzen mir vor den Augen und plötzlich und rücken von allein. Mich müssen Sie nicht fragen.
Machiavellis Problem war die Auflösung der Frage, wie sich der Fürst unbedingt auf dem Thron erhalten könne, trotz innerer und äußerer Feinde. Sein Problem war also keineswegs das Ethische, ob ein Fürst als Mensch dergleichen wollen solle oder nicht, sondern rein das Politische, wie er, wenn er es will, es ausführen könne. Hierzu nun gibt er die Auflösung, wie man eine Anweisung zum Schachspielen schreibt, bei der es doch töricht wäre, die Beantwortung der Frage zu vermissen, ob es moralisch rätlich sei, überhaupt Schach zu spielen.
Der Tod wollte mich heute früh holen. Ich spiele mit ihm um mein Leben.
Du hast ihn sicher überlistet. Wie ist dir das gelungen?
Ich spiele in einer Kombination von Läufern und Springern. Das hat er noch nicht bemerkt. Beim nächsten Zug reiße ich seine rechte Flanke auf.
Das werde ich mir merken.
Nach Europa war das Schachspiel über 3 Wege gelangt. Die Söldner und Händler der Wikinger brachten es von Konstantinopel über den Dnjepr und das Baltische Meer bis hoch in den Norden nach Island und auf die britischen Inseln. Fast zeitgleich gelangte es von Nordafrika über Italien bis hin zu den Alpen. Die ältesten schriftlichen Dokumente von seiner Existenz finden sich jedoch auf der Iberischen Halbinsel, der 3. Passage, über die das Schachspiel von Bagdad aus nach Europa kam. CH wird es in Cordoba von einem Rechtsgelehrten aus Arabien erwähnt. Ich höre Malik sagen, notierte dieser im Namen jenes Zeit- und Glaubensgenossen, der als erster die rechtlichen und rituellen Normen des Islam in einem Werk festhielt, ich höre ihn sagen, dass am Schachspiel nichts Gutes zu finden sei, denn es galt ihm, wie alle anderen Eitelkeiten, als höchst bestrafenswert. Vor den Übeln des Spiels warnt auch das Christentum. Ein mittelalterlicher Mönch auf einem Beichtzettel.
Erstens. Es ist ein großer Zeitverschwender. Wie viele wertvolle Stunden habe ich an dieses Spiel vergeudet? Zweitens, es besaß für mich etwas Bestrickendes. Ich war von ihm behext. Drittens, es ließ nicht von mir, auch wenn ich von ihm ließ. Viertens, es hat mich vermocht, viele feierliche Vorsätze zu brechen, ja sogar Gelübde und Versprechen. Fünftens, es hat mein Gewissen zerrüttet und meinen inneren Frieden zerbrochen. Und sechstens, es hat mich viele Pflichten gegen Gott und gegen die Menschen missachten lassen. Dass ich daran teilnahm, war Anlass zur Sünde.
Chanz hörte dem unerbittlichen Schachspieler zu, der ihn matt gesetzt hatte und nun sein grauenhaftes Mahl beendete.
»Sie haben mit mir gespielt«, sagte Chanz langsam. »Dann waren Sie der Richter und ich der Henker.«
so interessant, dass man nicht erst durch Hoffnung auf Erfolg dazu angeregt wird, es zu spielen. Sowohl für den Gewinner als auch den Besiegten sind die Auswirkungen des Spiels auf Verstand und Psyche vorteilhaft. Das Schachspiel ist mehr als ein müßiger Zeitvertreib. Mehrere sehr wertvolle psychische Eigenschaften und Gewohnheiten, die für das menschliche Leben nützlich sind, kann man dadurch erwerben oder stärken, sodass sie zu Fähigkeiten werden, die für alle Gelegenheiten zur Verfügung stehen. Denn das Leben ist eine Art Schach, wo wir oft Punkte zu gewinnen und mit Konkurrenten und Gegnern zu ringen haben und worin es eine große Vielfalt an guten und schlechten Ereignissen gibt, die in gewisser Hinsicht Auswirkungen unserer Klugheit oder ihres Fehlens sind.
Parlez-vous français?
Monsieur le directeur, ein Kapitän spricht viele Sprachen.
Wir können Deutsch sprechen. Je suis Laurent, ich bin Lothringer.
Merci, monsieur.
Dieses Spiel wurde beschlagnahmt sur mon ordre, auf meine Anweisung.
Dann protestiere ich dagegen.
Och, sprechen Sie nicht so mit mir, Monsieur. Ich bin selbst ein Freund des Schachspiels und ich bewundere die Schachfiguren, die man im Gefängnis macht, aus Brot und aus Zeit. Geben Sie mir die Ehre, Kapitän, ein Spiel mit Ihrem Spiel?
Ich bin Ihr Gefangener, Monsieur.
Eine würdige Antwort. Rechts oder links?
Links.
Dann spielen Sie weiß und fangen an. Alles Spanisch?
Nein, Italienisch. Spanisch habe ich in letzter Zeit zu oft gespielt.
Die Geschichte des Schachs ist tatsächlich beispielhaft. Erste Zentren des europäischen Schachspiels wurden Spanien und Italien. Beide Länder stellten die ersten berühmten Meister. Beide trugen die ersten internationalen Turniere aus. Beide dominierten das Spiel bis ins 18. Jahrhundert hinein. Meister beider Nationen zogen von Fürstenhof zu Fürstenhof, von Stadt zu Stadt und trafen nur selten auf gleichwertige Gegner.
Die neue, langschrittige Gangart von Läufer und Dame revolutionierte, zusammen mit der Rochade des Königs und dem Doppelschritt des Bauern, Stil und Ästhetik des Spiels. Aus dem arabischen Schach, das Alfons der Weise noch am Ende des 13. Jahrhunderts ob seiner Geruhsamkeit über die anderen Spiele stellte, entwickelt sich ein dynamisches Brettspiel der plötzlichen Kombinationen, unerwarteten Wendungen, Fallen und der raschen Entscheidungen. Der Bruch mit den alten Spielregeln erfolgt parallel zu den bekannten Innovationen der Renaissance in Wissenschaft, Kunst und Technologie. Im beginnenden 17. Jahrhundert gibt es bereits alles, was auch die heutige Schachwelt charakterisiert. Berufsspieler, internationale Wettkämpfe, Mannschaftskämpfe, teure Stars, Blindspieler, die Laien und selbst tüchtige Spieler verblüffen, Schachbücher mit tiefgehenden theoretischen Erörterungen, Partiensammlungen, eine interessierte Öffentlichkeit.
Was glauben Sie, was ist Schach? Wer nur zum Spaß oder gar nicht spielt, für den ist es nur ein Spiel. Die, die dem Schach ihr Leben widmen, betrachten es als Wissenschaft, doch es ist keins von beidem. Bobby Fischer hat als erster herausgefunden, was das wahre Wesen von Schach ausmacht. Es ist Kunst. Ich habe mein Leben lang versucht, so zu spielen wie er. Alle hier. Wir sind nur Imitatoren. Abklatsch eines Genies. Sein Nachfolger war heute nicht hier. Sie wollen doch wissen, was ich will. Ich sag Ihnen, was ich will. Ich möchte das zurück, was Bobby Fischer mitgenommen hat, als er verschwand.
Wann haben Sie angefangen, Schach ernst zu nehmen?
Tja, so richtig ernst. Wissen Sie, ich hab's eigentlich immer ernst genommen, aber so richtig ernst vielleicht erst mit 7.
Vermutlich war Schach bald etwas Heiliges für ihn, das dementsprechend gewürdigt werden musste. In seiner Vorstellung dürfte die Verbindung zwischen sich und Schach immer stärker geworden sein. Und wahrscheinlich begann Fischer irgendwann einmal, sich als Auserwählter und König, als Gott des Schachspiels zu sehen. Er ließ seine Gegner für die Demütigungen büßen, die er in seiner Kindheit und Jugend erlitten hatte. Stellvertretend mit ihnen rechnete er ab, mit allen, die ihn verletzt hatten. Und es steht außer Zweifel, dass er wie ein Psychopath das Gefühl genoss, die absolute Macht über seinen Gegner zu haben. Und wie ein Psychopath hatte er keinerlei moralische Bedenken, seine Macht auch auszukosten.
Mit Fischer trat das Schachspiel endgültig aus den schäbigen Hinterzimmern heraus und fand Eingang in die Konsum- und Kommerzgesellschaft. Werbeagenturen und Marketingleute nutzten Schach für das Image von Marken, deren Produkte attraktiver werden sollten. Für alle, die das Match als Kampf zwischen zwei politischen Systemen sehen wollten, musste das flotte Tempo, mit dem das kapitalistische Amerika auf die Vermarktungsmöglichkeiten des Spiels reagierte, eigentlich schon Beweis genug sein.
Fischers Überzeugung, dass die Schachelite ebenso viel Beachtung und finanzielle Anerkennung bekommen müsste und sollte wie Leinwandidole, Starboxer, Spitzengolfer oder Formel-1-Rennfahrer, gehörte für den Rest der Schachwelt allerdings ins Reich der Fantasie. Bis in die 70er Jahre hinein war Schach in den westlichen Industrienationen der arme Vetter des Sports, dem immer das Image eines reinen Denksports für leidenschaftliche Amateure anhaftete, die unweigerlich bebrillt und schlecht frisiert waren, wenn sie in den verrauchten Hinterzimmern düsterer, weltabgeschiedener Clubs spielten.
Damit endet die zweite Woche in diesem vollrunden Schachturnier. Jeder Spieler trifft mindestens dreimal auf jeden anderen und der Sieger dieses Turniers wird nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft spielen. Geradezu sensationell ist das Comeback von Peter Sanderson, der in diesem Turnier auch schon führt. Der europäische Großmeister, der jetzt in Westport lebt, in Connecticut, schockierte vor drei Jahren die Schachwelt, als er während der Weltmeisterschaftsqualifikation das Turnier verließ, obwohl er mit drei Spielen geführt hatte. Damit vergab er den Sieg an Viktor Jurilewitsch, der in diesem Turnier nur zwei Spiele hinter Sanderson liegt.
Die Frage, soll man beim Schachspiel den Mann bekämpfen oder die Figuren, kann man wohl so beantworten. Am besten beides.
Schach ist ein schönes Spiel. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich zweimal gewinnen kann gegen sie. Es ist noch schöner, als wenn man verliert.
Na, siehst du.
Das Schachspiel ist ein See, in welchem eine Mücke baden und ein Elefant ertrinken kann.
Vom Schiffsende tönte in diesem Augenblick der Gong, der zum Abendessen rief. Wir mussten, Dr. B. hatte mir alles viel ausführlicher berichtet, als ich es hier zusammenfasse, fast zwei Stunden verplaudert haben. Aber noch war ich nicht das Deck entlang, so kam er mir schon nach und fügte sichtlich nervös und sogar etwas stottrig bei.
Nur eins, ich spiele nur eine einzige Partie. Ich möchte nicht ein zweites Mal in dieses leidenschaftliche Spielfieber geraten, an das ich nur mit Grauen zurückdenken kann. Und übrigens hat mich damals der Arzt gewarnt, ausdrücklich gewarnt.
Die Schachmentalität ist eine große Spielwiese, auf der auch Psychoanalytiker sich austoben können. Vor allem Freudianer haben genüssliche Spekulationen angestellt, was für unterbewusste Triebe den durchschnittlichen Schachspieler umtreiben. Großmeister Ruben Fein, selbst Psychoanalytiker und Autor eines Buches über das legendäre Fischer-Spassky-Match, war ebenfalls von den sexuellen Konnotationen des Spiels fasziniert. Er kam zu dem Schluss, dass Schach ein Wettkampf zwischen zwei Männern sei, in dem das Ego eine erhebliche Rolle spiele und der in mancherlei Hinsicht Konflikte in den Bereichen Aggression, Homosexualität, Masturbation und Narzissmus berühre.
Viele Spieler, sogar die besten, reagieren gewalttätig, wenn sie verlieren. Nimzowitsch pinkelte auf das Brett, nachdem er matt gesetzt worden war. Fischer nahm nach einer seiner seltenen Niederlagen in New York den König seines Gegners und schleuderte ihn an die Wand. Jedoch
im Vergleich mit der verrückten Unvorhersagbarkeit und Unkontrollierbarkeit weiter Bereiche der menschlichen Existenz ist Schachspielen sogar in Zeitnot wie ein Paradies der Vernunft.
Porträt des Schachspielers als trinkende Uhr.
Meine Türme stehen, meine Damen laufen, meine Bauern gehen, während deine saufen, meine Pferde springen, deine Ladies singen, meine Crew ist dicht, kein Feind in Sicht. König geboren, Spieler geboren, gib mir sechs Züge und du hast verloren. Spiel durchdacht, bis zum Matt, du willst Patt, wer hätte das gedacht? Wer will reden, wer will spielen, wer will kämpfen, wer will siegen? Wer ist Pussy? Wer ist Mann? Wer von euch will als nächster dran?
Ich siege immer, weil ich meine Crew hab. Ich plane schneller als du, weil ich genug hab. Neid hier, Neid dort, mach Selbstmord. Schick dich vor dein Ort, mein Wort.
Tonight, tonight. What's up? Oh, y'all brand new niggas just scared to death.
17 Uhr. Hinter ihm laufe sein Schachcomputer. Mit 15 Minuten Computing Time pro Zug. Dann ertöne das dünne Stimmchen. Je Viertelstunde also er ans Tischchen laufe zur Eingabe binnen Sekunden seines eigenen Zuges.
Gehen Sie in Raum 9. Der Game Master erwartet Sie.
Ich danke Ihnen.
Einer der Höhepunkte unserer bisherigen Schachproduktionen war die Partie Garry Kasparov gegen den Computer. Die internationale Schachwelt schaute gebannt nach Köln. Am 25. Mai 1995 spielten Schemp gegen Schipp live. Der Weltmeister war in der ersten von zwei Partien am Rande einer Niederlage.
Nein, das geht nicht. Also bitte, Dame schlägt Bauer A6. Ja.
Läufer schlägt Bauer G2.
Oh, das ist ja hübsch. Turm nach E1.
Es tut mir leid, Frank, du hast verloren. Dame nach F3. Läufer schlägt Dame. Springer schlägt Läufer. Matt.
Ja. Ja, du hast recht, Herr. Nichts mehr zu machen.
Vielen Dank für das sehr unterhaltsame Spiel.
Ja, gleichfalls.
Im Mai 1997 besiegte in New York der beste Computer erstmals den besten Schachspieler der Welt. Deep Blue von IBM, der in der Sekunde 200 Millionen Varianten durchrechnen konnte, schlug Garry Kasparov in einem 6-Partien-Wettkampf 3,5:2,5. Der 1,4 Tonnen schwere Rechner rechnete nicht nur, sondern entwarf auch Strategien und beurteilte Stellungen. Ich schäme mich, sagte Kasparov nach der letzten Partie.
Der Schachspieler spielt in aller Regel so gut, wie es seine Zeit erlaubt, aber manchmal ein wenig besser. Im Gegensatz zur Maschine kann er sich von den Konventionen und Bewertungsregeln seiner Zeit lösen. Von Zeit zu Zeit verändert er die Konventionen des Schachspiels, wie er die Konventionen der Kunst und der Wissenschaft verändert. Ein und dieselbe Stellung wurde im 18. Jahrhundert gänzlich anders bewertet als im 20. und wird im 22. Jahrhundert wieder anders bewertet werden. Die Bewertungen und damit die Abschätzungen sind somit zeitlich veränderbar. In aller Regel sind die Versuche des Einzelnen, gegen die allgemeinen Grundsätze der Konvention zu verstoßen, schwere Fehler und führen zum Verlust der Partie. Doch bisweilen werden die Verstöße des Einzelnen gemerkt und als wertvoll aufgenommen. Das Neue entsteht.
Das ist komisch. So viele Leute spielen Schach, aber diesem Zug bin ich nie wieder begegnet. Kann sowas einfach verloren gehen? Und man findet es nie wieder, weil sich diese Sache nur Grünstein ausdenken konnte? Der könnte im Schachbuch stehen wie Nimzowitsch. Die Grünstein-Variante sozusagen.
Was ist es, dass wir schachspielenden Menschen den Maschinen noch voraus haben? Vielleicht die verknüpfende Intelligenz, die Möglichkeit, Pläne zu schmieden, vorauszudenken. Gerade das, was uns hindert, den Augenblick zu genießen, das Wissen, dass es Zukunft gibt.
Die Sache war von Anfang an ein liebenswürdiger Schwindel. Nach altem Brauch bekämpfte der Menschengeist nur sich selbst. Denn in Wahrheit waren es die Elektroniker und nicht die Apparaturen, die den stärksten Schachspieler zu bezwingen gedachten. Einer jener Techniker, ein Engländer, sagte schon zu Beginn seiner Bemühungen ganz richtig, den Menschen brauche die Überlegenheit der Maschine nicht zu beunruhigen. Leide doch auch ein Sprinter nicht darunter, dass ein Rennwagen die 100 Meter schneller bewältige als er.
Schach ist das erfolgreichste Brettspiel der Menschheit. Seit mehr als einem Jahrtausend wird es gespielt, seine Sprache weltweit verstanden. Es ist das Spiel von Scheherazade, von Schopenhauer und Beckett, Wittgenstein und Saussure, das Spiel Diderots und Voltaires, des englischen Mathematikers Alan Turing und des Schriftstellers Nabokov. Es ist die Kunst der Dissidenten, der Mystiker und Andersgläubigen, der Libertären und Propheten, der Fischers und Duchamps, der Kubricks und Korchneus.
Manche sagen, dass sie von ihm Briefe bekommen haben, als er verschollen war. Aber sie haben sie nie gezeigt. Sie sagen, er hat die Nerven verloren und wird nie wieder spielen. Sie sagen, er hat den Verstand verloren und irrt durch die Straßen von Los Angeles unter falschem Namen.
Schach. Schach.
Manche Leute sagen, er ist tot. Ich glaube, dass er irgendwo lauert und immer besser wird und dass er nur auf den richtigen Moment wartet, um wiederzukommen und seine Krone zurückzufordern.
Es war dunkel draußen. Ich ging nach Hause und zog meine alten Hauskleider an und stellte die Schachfiguren auf und mischte einen Drink und spielte eine neue Partie Capablancas nach. Sie hatte 59 Züge. Schönes, kaltes, gefühlloses Schach. Es war fast unheimlich in seiner schweigenden Unversöhnlichkeit. Als ich fertig gespielt hatte, lauschte ich eine Zeit lang am offenen Fenster und roch in die Nacht. Dann trug ich mein Glas in die Küche und spülte es aus und füllte es mit Eiswasser und stand vor dem Spülstein. Ich trank es aus und sah mein Gesicht im Spiegel an. Du und Capablanca, sagte ich.
Er verbeugte sich und ging in der gleichen bescheidenen und geheimnisvollen Weise, mit der er zuerst erschienen. Nur ich wusste, warum dieser Mann nie mehr ein Schachbrett berühren würde, indes die anderen ein wenig verwirrt zurückblieben. Mit dem ungewissen Gefühl, mit knapper Not etwas Unbehaglichem und Gefährlichem entgangen zu sein. Als letzter erhob sich Centowitsch von seinem Sessel und warf noch einen Blick auf die halb beendete Partie. Schade, sagte er großmütig. Der Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr eigentlich ungewöhnlich begabt.
Du bist dran.
Was?
Du bist dran, Daddy.
Lass mal sehen. Du verlierst. David, immer gewinnen.
In Freistil hörten Sie heute Abend Zug um Zug oder Die Schule des Schweigens. Schach, Geschichte einer Leidenschaft. Eine szenische Collage von Jürgen M. T. Zitiert wurden Fernando Arrabal, Jorge Luis Borges, Michael Botvinnik, Elias Canetti, Lewis Carroll, Raymond Chandler, Denis Diderot, Friedrich Dürrenmatt, David Edmonds, John Eidenau, T.S. Eliot, Roswin Finkenzeller, Benjamin Franklin, Johann Wolfgang von Goethe, Ernst Jandl, Ernst Jünger, Wolfgang Kohlhase, Gotthold Ephraim Lessing, Akiba Rubinstein, Wolfram Runkel, Arthur Schopenhauer, Howard Staunton, Ernst Struhal, Günter Wahl und Stefan Zweig. Die Sprecher waren
Philipp Scheppmann,
Claudia Mischke,
Harald Gieche
und Marietta Bürger. Sprecheraufnahme Karl-Heinz Stevens und Gabi Treichel. Aufnahmeleitung und Abmischung Jürgen M. T. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2005.